Ihr seht das Thema hinten. Aber vielleicht zu Beginn eine Frage. Von was bist du ein Fan? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt irgendjemand Engelbert Strauß schreit oder Thermomix. Übrigens, auf dem Garteneinsatzbild stand ich einfach nur so da, ich habe keinen Finger gerührt. Also trotzdem danke für den Applaus vorhin. Genau. Man liest und hört manchmal von verschiedenen Gruppierungen, von verschiedenen Leuten, die Fans sind von etwas. Man hört von Apple-Jüngern zum Beispiel, Hardcore-Apple-Fans, die, wenn ein neues iPhone rauskommt, schon einen Tag vorher vor denen Stores campen und zelten, nur damit sie möglichst schnell das neue Produkt in der Hand haben. Oder vielleicht ist man auch Fan von Manuel Müller und möchte sein Zimmer genauso sauber halten wie Manu seinen Kasten. Oder natürlich Helene Fischer, die Retterin des deutschen Schlagers. Oder, wer es noch kennt, Justin Bieber. Ja, der mit der Frisur so halb ins Gesicht, jetzt nicht mehr. Die totalen Superfans von Justin Bieber nennen sich selbst Beliebers, also so ein Mix aus Justin Bieber und Believer, Glaubender, Gläubiger. Und im Prinzip wolle diese sein wie ihr großes Idol. Ja? Er hat eine ganze Generation von Frisuren geprägt, ganze Teenie-Mädels, die sich ihr Zimmer vollgeklebt haben mit Postern, ganze Teenie-Jungs, die sich ihr Zimmer vollgeklebt haben mit Poster, damit sie möglichst so werden wie er. Leute, die versucht haben zu singen. Ja. Man wollte oder man will dann alles drauf ausrichten, genauso sein wie sein großes Idol. Und heute soll es um Jüngerschaft gehen. Und wenn man um Jüngerschaft redet, dann kann man das Thema Heiligung gar nicht ausklammern. Das gehört zusammen. Was das genau bedeutet, werdet ihr später hören, dass ihr schon mal am Anfang gehört habt. Genau, der erste Punkt, was ist Jüngerschaft? Genau, das wäre die zweite, ja, das passt. Genau. Im Prinzip gehört Jüngerschaft zum Christsein dazu, wie Ketchup zu Pommes oder dass man sich bei Mensch ärgere dich nicht ärgert. Jüngerschaft beginnt mit dem Entschluss, dass man als Christ leben will. Damit beginnt Jüngerschaft, quasi nachdem ich das Evangelium angenommen habe und gesagt habe, ich möchte nicht nur mich bekehren, sondern auch diese Botschaft leben. Ab da beginnt Jüngerschaft. Und schaut man in der Bibel den Begriff Jünger an, dann wird er an anderer Stelle auch mit Schüler oder Studierender wiedergegeben. In der damaligen Zeit war es einfach so, dass es ein Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler gab oder wie es damals hieß, Rabbi und Jünger. Sodass die Schüler einige Zeit an dem Leben ihres Lehrers teilhatten. Das heißt, die waren gemeinsam unterwegs, ganz so wie in der Bibel, in den Evangelien, das berichtet wird, waren die Jünger ja mit Jesus eine ganze Zeit lang unterwegs und so war es auch dort, dass die Schüler möglichst nah an ihrem Lehrer dran waren. Die haben dadurch gesehen, wie er sein Leben lebt, also ganz alltäglich, aber auch die Inhalte, die er lehrt oder gelehrt hat. Und in diesem Sinne wollten sie ihrem Lehrer eigentlich im eigentlichen Wortsinn nachfolgen. Sie haben ihm nachgemacht, ja, sie haben gegessen, was er gegessen hat, sie haben geschlafen, wann er geschlafen hat und sie haben gebetet, wie er gebetet hat. An der Stelle, wo Jesus den Jüngern das Vaterunser beibringt, zeigt, kann man auch darauf zurückführen, hey, sie fragen, wie betest du, damit wir es nachmachen können, im Prinzip. Die Jünger waren ganz nah an ihrem Lehrer dran, die Schüler, und waren eben, so wie bei Jesus, über Jahre unterwegs. Jesus hat sich in sie investiert, vor allem in die 12. Und wir sehen daraus schon mal, dass Jüngerschaft zwei Aspekte hat. Zum einen das Jüngersein, also ein Lernender sein. Und das andere zu Jüngern machen, das Lehren. Heißt, Jüngerschaft ist zum einen sich in andere investieren, um sie im Glauben auf ihrem Weg zum mündigen Christsein zu unterstützen. Investition, unterwegs sein mit anderen, sich einsetzen für sie, ihnen helfen. Mit anderen gemeinsam im Glauben unterwegs sein. Und genau das meint Jesus, wenn er in dem Missionsbefehl Matthäus 28, Vers 19 sagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wir sollen sie nicht nur bekehren in dem Sinne, in unserem christlichen Fachjargon, wir sollen ihnen nicht nur das Evangelium bringen, sondern wir sollen zu Jünger machen. Das geht nochmal einen Schritt weiter. Wir sind ja in der Predigtreihe über Evangelium. Letztes Mal war da Andreas dran und er hat eben gesagt, ja, ihnen das Evangelium bringen, dran denken, was für eine Freude sie haben, wenn sie sich bekehren. Aber es hört nicht auf. Unsere Aufgabe hört da noch nicht auf. Wenn ihr das ganze Seminar vom Tobi letztes Mal gehört habt und schon gedacht habt, schwierig, es geht weiter. Aber das ist kein schweres Joch. Wir sollen als Brüder und Schwestern gemeinsam unterwegs sein und sollen uns ineinander investieren, um uns auf dem Weg, auf unserem Glaubensweg zu unterstützen, auf unserem Weg zu Jesus hin. Und dafür Sorge tragen, dass das Evangelium in den Menschen immer mehr zur Geltung kommt und immer mehr in ihr Herz eindringt. Und das sehen wir auch bei Paulus in seinen Briefen, in den Gemeinden, wo er die Briefe hingeschrieben hat. Er hat Mission gemacht, er hat evangelisiert, aber er hat es nicht dabei belassen, so jetzt seid ihr Christen, meine Aufgabe ist getan und tschüss, ich komme nie wieder. Er hatte auch eben sehr viel Mühe aufgewandt, um ihnen zu zeigen, was es heißt, als Christ zu leben, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein, was es heißt, im Alltag einen Unterschied zu machen als Christ. Und die Jüngerschaft hat dabei immer Jesus im Blick, Christus. Er ist quasi die oberste Instanz. Wenn man das so sieht, das Beziehungsverhältnis zwischen Schüler und Lehrer, ja, steht Jesus ganz oben auf jeden Fall. Aber es bedeutet auch, dass wir an verschiedenen Stellen in unserem Glaubensleben, in unserem Leben, wenn wir unterwegs sind, auch Lehrer brauchen, die uns helfen können, gewisse Punkte anzugehen, uns zu zeigen, was es heißt, im Glauben unterwegs zu sein, mit uns unterwegs sind und sich in uns investieren. Und genauso, dass wir uns in andere investieren und ihnen helfen, dass das Evangelium in ihnen immer mehr Raum einnimmt und ihre Herzen verändert. Und es heißt, ja, Jesus ist vollkommen, er ist der vollkommene Mensch, er ist der unglaublich ultimative Lehrer, der Mensch, wie sich Gott eigentlich den Menschen vorgestellt hat. Und wir sind Menschen im Vergleich zu Jesus, ja, könnten wir demütig werden. Und trotzdem, so fehlerhaft wie du bist, kannst auch du dich in andere investieren, egal wie neu du im Glaube bist. Es gibt immer jemanden, der deine Hilfe braucht oder irgendeinen Bereich in dem Leben, wo du ihn unterstützen kannst und ihm Jesus aufzeigen. Das Ziel von Jüngerschaft ist, dass sie sich vervielfältigt. Also das heißt, Jünger machen. Wir investieren uns in andere, die investieren sich wieder in andere und dann soll es eine ganze Reihe an Jünger geben, dass sich das Evangelium immer weiter ausbreitet und dass wir eben zu Jüngern machen. Der andere Punkt der Jüngerschaft ist eben das selber Lernender sein. Und egal wie lang du schon im Glauben unterwegs bist, ich glaube, es gibt immer noch Punkte, wo man im Glauben noch lernen darf und unterwegs sein darf. Weil wir nicht vollkommen sind. Jüngerschaft ist so, also immer ein Beziehungsgeschehen. Es braucht andere, es braucht Brüder und Schwestern, die mit uns unterwegs sind. Und wir dürfen und sollen miteinander unterwegs sein. Wir sind sozusagen eine Bildungsgemeinschaft als Gemeinde. Wir wollen lernen. Wir wollen voneinander und miteinander lernen, im Glauben unterwegs zu sein. Ich finde den Begriff einfach super, wenn man Gemeinde sagt. Jetzt das nächste Mal könnt ihr sagen, ja, was machst du? Sondern ja, ich gehe in die Bildungsgemeinschaft. Klingt jetzt auch komisch. Aber eigentlich ist es das, was wir hier sind. Wir wollen lernen von Gott. Wir wollen lernen voneinander. Wir wollen miteinander unterwegs sein. Und nicht nur dabei lernen, wenn wir irgendwelche Grenzen überschreiten und dann Schimpfe kriegen, sondern wir wollen lernen, weil sich Leute in uns investieren und weil wir auch die Hilfe anderer brauchen. Zum zweiten Punkt. Wozu Jüngerschaft? Wozu braucht es das? Ziel der Jüngerschaft, die Vollendung von Jüngerschaft, ist quasi, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Was heißt denn das? Dass wir unser Leben vollkommen nach dem Willen Gottes ausrichten. Dass wir als Beispiel ein geordnetes Gebetsleben haben, dass wir die Gebote halten und alles Mögliche. Dass wir wirklich wie Jesus sind. Das ist das Ziel von Jüngerschaft. Und wie ich schon gesagt habe, gehört zu Jüngerschaft auch Heiligung dazu. Jüngerschaft und Heiligung gehören zusammen. Die Grenzen lassen sich dabei nur schwer ziehen, weil irgendwie ist Jüngerschaft ein Teil von Heiligung und Heiligung ein Teil von Jüngerschaft. Und irgendwie, ganz ehrlich, bei der Vorbereitung, ich habe mir stark den Kopf zerbrochen, ich habe es nicht geschafft, das irgendwie so sauber zu definieren, dass ich sage, das eine ist das andere das. Aber vielleicht lässt sich so gut beschreiben, Jüngerschaft ist das, was wir tun können, und Heiligung ist das, was Gott übernatürlich an uns tut. Beides sind Komponenten, die zusammenspielen. Und beide, auch Heiligung, hat das Ziel, dass wir ein Leben nach dem Willen Gottes leben, vollkommen. Ein vollkommener Jünger, also jemand, der das Thema Jüngerschaft und Heiligung komplett abgeschlossen hat, ist quasi wie Jesus, kann man so sagen. Jetzt wissen wir, dass wir das nie sein werden, solange wir hier noch leben. Und dass das erst passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Bei seiner Wiederkunft, steht in der Bibel, werden wir so sein wie er. Das heißt, Jüngerschaft und Heiligung ist ein Prozess. Das Ziel, die Ziele, das habe ich euch gerade aufgezeigt. Das heißt aber, dass wir unser Leben lang in Jüngerschaft und in Heiligung leben, wenn wir mit Jesus, mit Gott eine lebendige Beziehung führen und unterwegs sein wollen. Aber nochmal, was ist eigentlich Heiligung? Ich finde, diesen Begriff kann man eigentlich ziemlich gut mit der Geschichte des Auszugs aus Ägypten beschreiben. Israel oder der Pharao hat die Israeliten ziehen lassen nach den 10 Plagen. Und während Israel so unterwegs ist, vorm Schilfmeer steht und von hinten die Ägypter kommen mit ihrem Kampfgespann zum Kampf gerüstet, ja, dann regt sich was in den Israeliten. Bei der ersten Herausforderung, der sie begegnen, wünschen sie sich wieder zurück nach Ägypten, in ihr altes Leben zurück. Man kann also eigentlich sagen, Gott hat Israel aus Ägypten rausbekommen, aber noch nicht Ägypten aus Israel. Ägypten war noch so, das alte Leben der Israeliten, das war noch in den Köpfen der Israeliten verankert. Und während der Wüstenzeit hatte Gott einiges an Zeit, das wieder gut zu machen. Und weil sie es noch nicht gelernt hatten, hatten sie sogar noch 40 Jahre mehr Zeit, das wieder gerade zu rücken. Und dieses Muster am Schilfmeer, das wiederholt sich ja ständig. Kein Essen, Genörgel. Ah, wären wir doch in Ägypten geblieben. Kein Trinken, Genörgel. Ah, wären wir doch in Ägypten geblieben. In Kanaan, die Leute sind so groß. Ah, wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Und was hat das mit Heiligung zu tun? Nun, Heiligung hat wie Jüngerschaft zwei Aspekte. Zum einen die erneuerte Beziehung zu Gott. Wir sind geheiligt durch den Opfertod Jesu am Kreuz. Jesus hat uns mit seinem Vater, mit dem Vater versöhnt. Wir sind geheiligt für ihn, wir sind gerechtfertigt, unsere Sünden sind uns vergeben und wir haben dadurch die Möglichkeit, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Uns trennt nichts mehr von Gott. So wie Gott heilig ist, hat Jesus uns heilig gemacht, damit wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Gott oder Jesus hat uns von der Sünde befreit. Aber jetzt mal ehrlich, leben wir denn ohne Fehler? Kann das jemand behaupten? Gut, wenn jetzt jemand gestreckt hätte, hätte man auch noch ein anstrengendes Gespräch führen müssen. Wir sind gerettet, wir sind schon von der Sünde befreit, aber die Sünde ist noch hier auf dieser Erde, in unserer Welt, in unserem Körper, in unserem Charakter, in unserer Verhaltensweise, in unserer Kultur, in unserem Herzen. Und das ist der zweite Aspekt der Heiligung. Durch diese erneuerte Beziehung zu Gott, durch die Gemeinschaft mit Gott, an der wir teilhaben können, weil er sich entschieden hat, in uns selbst zu wohnen durch den Heiligen Geist, dass das Geschenk ist, das wir in uns haben, durch diesen Heiligen Geist haben wir Gemeinschaft mit Gott. Durch diese Beziehung möchte Gott unser Herz verändern hin zu Christusähnlichkeit. Wir sollen so werden wie Jesus, nach seinem Vorbild. Und nochmal, Jüngerschaft ist das, was wir tun können. Und Heiligung ist das, was Gott an uns tut. Dieser Prozess ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes, das er übernatürlich an uns tut. Die Menschen können ihr Herz kaum selbst ändern. Es braucht göttliches Eingreifen und göttliches Wirken. Und ja, eben, so wie Ägypten noch nicht aus den Köpfen Israels verschwunden ist, ist die Sünde noch nicht aus uns vollkommen verschwunden. Wir leben als Christen, machen trotzdem noch Fehler und handeln nur allzu oft nicht nach dem Willen Christi. Dabei sind wir genauso wie Israel mit Gott in der Wüste unterwegs, durch den Heiligen Geist in uns. Und wir dürfen lernen, so wie wir es im letzten Lied gesungen haben, Gott Raum in uns zu geben. Er wirkt an uns. Und der Heilige Geist steckt auf diesem Weg, wenn wir miteinander unterwegs sind, Verhaltensweisen, Gedanken, Charakterzüge, Eigenschaften auf an dir, die noch nicht dem Willen Gottes entsprechen oder dem, was sich Gott in seinem Reich vorstellt. Dabei wirkt der Heilige Geist an dir die Veränderung und wir dürfen ihn an uns wirken lassen. Wir dürfen ihm Raum geben. Also, warum Jüngerschaft, Heiligung? Damit unsere Herzen verändert werden und wir dadurch Jesus ähnlicher werden, um so zu leben, wie er es will. Das soll das Resultat sein. Und das können wir in Ansätzen bei uns schon sehen, aber vollkommen wird es erst sein, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin sind wir in dem Prozess, sind mit ihm unterwegs, dürfen was tun, dürfen aber auch ihn an uns tun, etwas an uns tun lassen. Aber wie lebe ich denn jetzt Jüngerschaft? Ich finde, dass die Verse in 1. Johannesbrief, die Verse 3 bis 6, das relativ gut beschreiben und ich lese es mal vor, nach der Elberfelder Übersetzung. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist selbst schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Viel Wiederholungen, viel einen Schwerpunkt drauflegen, was recht typisch für Johannes ist. Aber das Erkannthaben im Vers 3, also dem ersten, wo ich vorgelesen habe, soll einen abgeschlossenen Prozess zeigen. Also hieran erkennen wir, dass wir erkannt haben, abgeschlossen. So, alles, was wir von Gott wissen können, haben wir erreicht oder haben wir gewusst. Und dieses Erkennen bezeichnet damit nicht nur den Verstand allein, sondern eher ein ganzheitliches Kennenlernen, ja, wie der Ehepartner, wie der Ehemann, seine Ehefrau. Ist ja auch ein Prozess dieses Kennenlernens und man entdeckt wahrscheinlich immer noch im späten Alter ein paar Züge, die man so noch nicht gekannt hat. Und es bezeichnet ein ganzheitliches, also nicht nur der Verstand, sondern auch ein Erfahren von Gott. Also quasi jemand, der Gott vollkommen kennt und alles von ihm weiß, total erfahren hat, der wird ohne Ausnahme dem Willen Gottes folgen. Abgeschlossener Prozess. Also quasi, wer den Weg der Jüngerschaft und der Heiligung zu Ende gegangen ist, lebt vollkommen so, wie Gott es will. Und das werden wir zu Lebzeiten nicht schaffen. Habe ich ja im vorherigen Punkt aufgeführt. Ich finde dabei den Vers 5 zentral. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wenn Gott an uns gewirkt hat, wenn Gott durch seine Liebe, durch seinen Heiligen Geist in uns alles verändert hat, dann werden wir die Gebote halten. Der Fokus mag vielleicht sich im ersten Moment so anhören, als ob es drauf liegen würde, die Gebote einzuhalten und bloß alles dran zu setzen, wie Gottes Will zu leben. Der Schritt davor ist aber, dass wir uns erneuern lassen von seiner Liebe. Dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen mit ihm und ihn an uns handeln lassen. Und es geht dabei eben nicht darum, mit aller Kraft alles einzuhalten, alle Gebote einzuhalten, nur die Kraft darauf zu setzen. Es geht darum, auf diesem Weg dem Heiligen Geist in uns Raum zu geben, damit er an uns wirkt, damit er uns Gott offenbart in uns und es in unsere Herzen schreibt. Weil dann passiert dieses Gebote einhalten ganz automatisch. Versteht mich nicht falsch, Gebote einhalten ist nichts Schlimmes und auch nichts Schlechtes. Nur, schauen wir uns mal die Pharisäer an. Sie haben die Gebote gehalten, sie haben alles dran gesetzt, aber ihre Herzen waren überdessen trotzdem hart. Und gerade die haben die schärfsten Worte Jesu abbekommen. Das Ergebnis, dass Gott in uns wirkt, dass Gott in uns handelt und dass Gott unser Herz transformiert, verändert, ist, dass wir so leben, wie er es von uns will. Und dabei geht es eben nicht darum, alles, jede Phase deines Lebens daran zu setzen, zwanghaft jedes Gebot einzusetzen. Weil wer die Gebote zwar hält, aber dessen Herz trotzdem hart ist, der läuft am Ziel von Jüngerschaft und Heiligung geradeaus vorbei. Gott möchte an unser Herz, an unser Innerstes, an unser Sein. Das ist Ziel oder das ist der Prozess der Heiligung und der Jüngerschaft. Das ist das, wo wir uns gegenseitig ermutigen dürfen, unterwegs zu sein und ermutigen dürfen, Gott entgegenzulaufen. Es geht nicht darum, wenn jemand was falsch macht, sofort mit dem Zeigefinger zu kommen und zu sagen, ah, das geht aber nicht, das darfst du nicht, sondern ihm die Hand zu reichen und zu sagen, hey, lass uns ein Stück weit zusammen unterwegs sein. Lass mich dir helfen, lass uns das in der Bibel mal nachforschen, was steht denn da drin? Lass uns mal schauen, wie hat Jesus gehandelt? Jüngerschaft fragt nach dem, was Gott will. Und ist nicht dafür da, um durch Gebote neue Gesetze zu schaffen, um andere zu verurteilen und zu verdammen. Wir sind nicht dafür da, die Welt zu verdammen da draußen und zu verurteilen. Wir sollen die Leute zu Jüngern machen. Deswegen dürfen wir nur allzu oft unsere Hand reichen und anbieten, lasst uns ein Stück weit gehen. Ob die Leute das annehmen, ob ihr das annehmt, wenn jemand zu euch kommt, hey, das ist immer noch eine freie Entscheidung. Es geht darum, uns von Gott verändern zu lassen. Dass wir irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, nicht einfach durch einen Schnips so ähnlich sind wie er, sondern es ist ein Prozess, diese Verwandlung beginnt schon jetzt. So wie das Himmelreich, das Reich Gottes schon angebrochen ist, aber noch nicht vollends da, ist bei uns. Wir wollen Christus ähnlich werden, aber wir sind noch nicht Christus ähnlich. So wie es in dem Vers 6 steht, so wie Jesus gelebt hat, sollen auch wir leben. Das ist ein Ziel, das wir verfolgen sollen, voll und ganz. Ich sage nicht, die Gebote sind sinnlos und pfeif drauf, nicht. Das ganz, ganz sicher nicht. Es ist gut und es kann auch ein Prozess sein, den der Heilige Geist in euch anstößt. Guck mal, so und so steht es in der Bibel, warum handelst du nicht so? Aber der Fokus liegt darauf, Gott an sich wirken zu lassen. Das Alte Testament ist voll von Geschichten von Leuten, die es nicht geschafft haben, nach dem Willen Gottes zu leben. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, uns davon zu befreien. Seine Gnade in uns darf uns verändern. Das Evangelium in uns. Jüngerschaft ist eigentlich ein ständiges Evangelisiertwerden unseres Herzens. Die Botschaft vom Evangelium, die hört nicht am Kreuz auf. Sie beginnt oder geht mit der Auferstehung weiter. Und unser Weg beginnt am Kreuz. Wir dürfen immer wieder zurück und diese Gnade neu empfangen, jeden Tag neu. Aber trotzdem beginnt damit eine Reise. Und ja, wie das bei dir aussieht, du kannst mutig sein und einfach fragen, hey Gott, was willst du? Was willst du von mir? Es kann ein gefährliches Gebet sein, aber wir lieben ja alle Abenteuer. Aber schlussendlich ist es das Ziel, nach dem Willen Gottes zu leben. Und in diesem Prozess zu bleiben und zu sein und gemeinsam als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Andere zu unterstützen, aber auch andere nach Hilfe zu fragen und vor allem Gott in dir wirken zu lassen. Wir dürfen unseren Schwestern und Brüdern eine Stütze sein und sie begleiten. Wir sollen sie nicht verurteilen. Die Gebote oder das, was in der Bibel steht, ist nicht dazu da, uns als Gemeinde zu verdammen. Ist ein Richtwert. Wir dürfen uns daran halten, wir sollen uns auch daran halten, aber wir sollen nicht verurteilen. Wir dürfen Gott, mit Gott in Wüstenzeiten unterwegs sein, wie das Volk Israel. Und wenn es da manche Charakterpunkte, manche Punkte in deinem Leben gibt, die du auch nach einmal durchlaufen durch die Wüste noch nicht begriffen hast, hey, irgendwann kommt Gott nochmal und dann drehst du halt nochmal eine Runde. Dieser Satz, der Heilige Geist ist wie ein Gentleman, er kommt nur rein, wenn man die Türe aufmacht, den halte ich für falsch. Manchmal kommt er mit einem ganzen Rambock. Und manchmal ist echt, ja, anstrengend, aber du bist Gott viel zu wichtig, als dass er dich so lassen will, wie diese Welt dich gestaltet hat. Als dass er dich dem Einfluss der Sünde noch weiter aussetzen möchte. Und vielleicht zum Schluss dieser Predigt möchte ich da ein Zeugnis geben von wie ich das die letzten 1,5, 2 Jahre erlebt habe. Und zwar, ich bin da auch genauso in dem Prozess drin. Ich hatte über die letzten 1,5, 2 Jahre vermehrt Panikattacken. Wer nicht weiß, was Panikattacken sind, man fängt an zu schwitzen, man kriegt irgendwie keinen klaren Gedanken im Kopf, das Herz rast, man ist wie wenn man eigentlich auf der Flucht wäre. Man kann es beschreiben wie so ein Zustand, ihr lauft über einen Zebrastreifen und ein Auto kommt angerast und der Zustand, der hält dann halt über 15, 20 Minuten an. So ein, ich bin bis zum Bersten gespannt. Und ich wusste am Anfang gar nicht, was es ist. Es hat ein Dreivierteljahr lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, was es ist. Ich habe mich dann gewundert, was denn eigentlich mit mir los ist, wenn ich irgendwelche Actionfilme, Marvel-Filme oder so angucke, war es das gleiche Prinzip. Ich weiß jetzt, weil es eben Leute gab, die mit mir unterwegs sind, einen christlichen Seelsorger, der mir in dem Punkt verschiedene Dinge aufgezeigt hat und weil Gott mir auch aufgezeigt hat, worum es da geht, weiß ich jetzt, dass das eigentlich so ein dein Körper oder dein Hirn ist auf Dauerstresssituation angelegt, auf Dauerangstsituation. Und ich habe davon erst Wind bekommen, was das sein konnte, als es einer im Studium erzählt hat, dass er das hat. Und dann war ich überrascht. Und das Ganze hat irgendwann letztes Jahr seinen Zenit gefunden, wo es dann für Nadi und für mich klar war, dass es so nicht weitergehen kann. Und dass wir uns auch die Entscheidung getroffen haben, worum geht's. In diesem ganzen Prozess hat Gott mir gezeigt, dass ich vor allem dann richtig diese Panikattacken bekomme, wenn es ums Thema Kontrolle geht. Wenn ich Dinge nicht unter Kontrolle habe, wenn ich sie gar nicht unter Kontrolle haben kann. Wie jetzt eben, der Gottesdienst geht schon, ist schon 11 und ich komme erst auf die Bühne. Oh Mann, das könnte schon sowas ausgelöst haben. Und Gott hat mir gezeigt, hey, du musst nicht alles unter Kontrolle haben. Kontrolle bedeutet Macht. Und Sexualität, Macht und Geld, das sind drei Begriffe in der Bibel, die ziemlich scharf angegangen werden. Und Gott hat mir in diesem Prozess einfach gezeigt, gib mir die Kontrolle. Ich war mit einem Seelsorger unterwegs und bin es immer noch. Der Prozess ist noch nicht hundertprozentig abgeschlossen, weil es da einfach dann in dem Prozess noch weiter ging, dass ich mich noch mit noch weiteren Dingen in mir, in meinem Charakter, mit mir selbst beschäftigen muss, darf, nicht müssen, darf. Ich möchte das auch. Und er hat mir Gott aufgezeigt und gesagt, guck mal, Gott hat alles unter Kontrolle. Und ihr glaubt nicht, wie viel Gott in diesen 1,5 Jahren getan hat. Ein Punkt war, der mich unglaublich unter Druck gesetzt hat. Ich bin jetzt zu 50% angestellt. Meine Frau hat dann kein Elterngeld mehr bekommen. Und mit 50%, wie kann ich mal meine Familie versorgen finanziell? Was bin ich denn für ein Mann? Am ersten Tag, es war der 21. März, als Nadi kein Geld mehr gekriegt hat, war ein Briefumschlag im Briefkasten mit einer richtig ordentlichen Summe Geld. Ich hätte Elternzeit gehabt, wir haben die Elternzeit verschoben, weil die Ukrainer da angekommen sind und wir eben da drüben wohnen und nicht die Ukrainer da wohnen lassen können und sagen, ja, tschüss. Haben wir die verschoben und haben dann gesagt, cool, von dem Geld, wir brauchen diese Zeit, eben diese Entscheidung, wie soll es mit uns weitergehen, wo ist unser Platz, die können wir nicht hier stellen, wenn die überall drumherum wuselt, wir brauchen einen Ort zum Reflektieren und haben dann eine Freundin angeschrieben, hey, die schafft in einem Reisebüro, hättest du uns ein Reiseziel, hat uns Dinge ausgesucht, die Elternzeit hat begonnen, ich hatte von der 4 Wochen Elternzeit schon 3 Wochen komplett verplant wegen Studium und Gemeindetermine. Nach einem dieser Studientermine bin ich dann eben von Studium heimgefahren und bin einem draufgefahren. Mein erster Unfall. Und wer steigt aus? Ein Ukrainer. Und ich habe gedacht, Gott, warum? Wir haben dann der Reise, also unserer Bekannte, haben wir dann eben davon erzählt und gesagt, sorry, das Geld ist futsch, das brauchen wir für den Unfall. Hat sie gesagt, okay, passt. Das war freitags, sonntags war hier das Zukunftscafé. Ich war richtig genervt von mir selbst. Mich hat es so aufgeregt. Ich habe hier Musik gemacht, bin rübergegangen, habe meine Gitarre abgelegt und habe gedacht, ey, ich brauche einfach eine Pause. In dem Moment kommt Nadi, meine Frau, mit dem Handy und spielt uns eine Sprachnachricht vor von dieser Reisebüro-Angestellte, von unserer Freundin, die sagt, ja, Gott hat ihr gestern Abend gesagt, sie soll uns den Urlaub schenken, jetzt soll sie nur noch wissen, wo es hingehen soll. Wir haben dann nach dem Zukunftscafé zurückgerufen und gesagt, mach das nicht. Dann hat sie gesagt, nee. Die Frage ist nicht, ob ihr in Urlaub geht, die Frage ist Türkei oder Mallorca. Und sie hat dann plötzlich angefangen und gesagt, wisst ihr, Gott hat mir irgendwie gesagt, dass eine Entscheidung bei euch ansteht, dass ihr dort, wo ihr wohnt, diese Entscheidung nicht treffen könnt und dass ihr Zeit braucht zu reflektieren. Wir haben die 2 Tage gekannt bei einem Eheseminar. Ja, man darf auch als gesundes Ehepaar ein Eheseminar besuchen. Die hat uns nicht wirklich gekannt. Die wusste nicht, dass wir in der Gemeinde wohnen. Die wusste über unsere Situation nichts Bescheid. Wir waren so baff, dass wir nur noch gesagt haben, Türkei. Dann haben wir eine Woche Urlaub gemacht in der Türkei, 5 Sterne all inclusive, mit dem Levi, inklusive Flug, alles. Wir haben nichts gezahlt. Den Urlaub hätten wir uns nicht mal leisten können. Und sie hat es gemacht, weil Gott es gesagt hat. Der Urlaub hat uns gut getan. Und ganz ehrlich, in diesem Prozess, es gab noch 2-3 Mal die Situation, dass uns Leute Geld in den Briefkasten geschmissen haben, ohne dass sie davon wussten. Ihr seid, also ich erzähle es das erste Mal jetzt so offen, immer dann, wenn es wirklich gebraucht wurde. Gott hat mir in diesem Prozess gezeigt, ich habe es unter Kontrolle, nicht du. Du musst es nicht unter Kontrolle haben. Und der Prozess mit meinem elenden Perfektionismus, der geht halt so tief in meine Persönlichkeitsstruktur rein, dass es da einfach noch ein paar Runden braucht, dass ich da dabei bin, aber Gott so unglaublich dankbar über das, was er tut. Und das waren nicht die einzigen Geschichten. Das Handy, das ich in der Hosentasche habe, die Brille, die ich auf der Nase habe, das Auto, das in unserer Garage steht, alles ähnliche Geschichten. Das waren 1,5 Jahre, die noch nicht vorbei sind, also 2 Jahre. Ist immer noch ein Prozess, aber ich bin Gott unglaublich dankbar für das, was er getan hat. Die waren nicht angenehm, es waren Wüstenwanderungszeiten, aber ich habe Leute gebraucht, die weiter sind im Glauben als ich, die manche Dinge schon durchgelebt haben, die gesagt haben, hey, ich investiere mich in dich. Dieser Seelsorger hat keinen Cent von mir verlangt. Und ohne den hätte ich es wahrscheinlich so nicht hingekriegt. Das heißt nicht, dass jetzt, so wie es bei mir gegangen ist, dass es bei jedem von euch so sein muss. Jüngerschaft ist immer auch eine Beziehung zwischen Menschen und eine Beziehung zu Gott. Und wie Gott an euch wirkt, das kann ich euch gar nicht sagen. Das will ich euch auch gar nicht sagen. Findet selber raus. Seid mit ihm unterwegs und gebt ihm Raum. Und dann werdet ihr Geschichten zu erzählen haben, die euch kein Mensch glaubt. Amen.